So, es ist um 11, der Raum ist voll. Bitte noch mal reindrücken, aber es hat sich schon fast ergeben. Wir machen weiter in der Session Recht, der dritte Vortrag. Wir haben also schon einiges über Lizenzen gehört und jetzt geht es um eine spezifische Lizenz, die GNU-GPL-Lizenz, wie man die rechtlich durchsetzen kann. Hören wir was vom Vornamen? Vom Harald Welte.
Ja, kann man mich hören? Ist das, ja? Gut, alles klar. Ja, dann willkommen und Mahlzeit zum Vortrag, wie man die GPL rechtlich durchsetzen kann. Ja, kurz zu meinem Hintergrund. Ich entwickle in meiner Freizeit und beruflich Software und Elektronik. Habe seit 1993 ungefähr Kontakt zu Linux, hatte dann meine Zeit lang im Kernel mitgearbeitet, da Netfilter IP Tables mitentwickelt. Hatte dann alle möglichen anderen Dinge im Kopf und habe die Kernel-Entwicklung wieder verlassen, mich Richtung Open Hardware im Bereich RFID, SIM-Karten, Protokoll, Tracer und seit den letzten 10 Jahren eigentlich bin ich nur noch im Bereich Mobilfunk-Protokoll-Implementationen in freier Software unterwegs. Gibt es eine ganze Reihe von Projekten. Also jemand, der sehr technisch ist, so technisch wie es irgendwie geht, so nah an die Hardware wie es irgendwie geht. Hochsprachen sind mir unangenehm. Rechtliche Themen eigentlich auch, aber da muss man halt manchmal durch. Ja? Ich bin kein Jurist, wie da oben auch nochmal steht. So, ja, worum geht's? Ganz kurz werde ich nochmal auf die GPL und das Copyleft-Prinzip eingehen. Dann die Bedingungen der Lizenz, die Folgen des Lizenzverstoßes und dann eben, was man tun kann, um die Lizenz rechtlich durchzusetzen, wenn Leute der Meinung sind, sie müssen sich nicht an die Lizenz halten. Und dazu dann auch die eine oder andere Anekdote aus den Durchsetzungen, die ich erlebt habe. Ja, freie Software, wer jetzt gerade schon in den vorherigen Vorträgen war, wird das jetzt oder überhaupt mit freier Software länger zu tun hat, kennt das alles. Ja, es geht um Freiheiten. Ja, nochmal ganz kurz, die Freiheit, das Programm für jeden Zweck verwenden zu können, also der Non-Discriminatory Use. Die Freiheit, das Programm zu untersuchen, es studieren zu können, es verstehen zu können und es auch anzupassen. Die Freiheit, das weiterzugeben und die Freiheit, das entsprechend zu verbessern. So, und jetzt ist die Frage, wodurch möchte man diese Freiheiten garantieren? Möchte man die irgendwie garantieren? Möchte man die irgendwie absichern? Oder sagt man einfach, naja gut, das ist so. Und ja, jetzt kann freie Software unter einer ganzen unterschiedlichen Reihe von Lizenzen stehen. In einigen Ländern gibt es auch das Konzept von Public Domain, was in Deutschland und Kontinentaleuropa nicht so ohne weiteres möglich ist. Es gibt zwei Klassen von Lizenzen freier Software. Es gibt die sogenannten Permissive Free Software Licenses, die es gestatten, dass wenn Veränderungen an dem Programm vorgenommen werden durch Dritte, dass diese veränderten Versionen dann auch proprietär sein dürfen, also nicht mehr weiter im Quellcode als freie Software mit all den Freiheiten weitergegeben werden. Und es gibt die sogenannten Copyleft-Lizenzen, die es eben verlangen, dass Veränderungen oder sogenannte Werkableitungen, wie der Jurist das nennen mag, nur wieder auch unter genau der gleichen Lizenz zur Verfügung gestellt werden können. Ja, und es gibt immer, wie immer, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Lager. Ja, man denke an VI und Emacs oder ähnliche, Glaubenskonflikte. Gibt es bei freier Software eben auch unterschiedliche Auffassungen. Und bei den Lizenzen, ja, das BSD-Lager ist so ein stereotypes, klassisches Beispiel für eine Gruppe von Entwicklern oder Projekten, die Permissive Licenses einsetzen und damit eben proprietäre Derivate explizit erlauben. Und eben im GNU-Projekt und auch der Linux-Kernel und verwandte Projekte ist Copyleft weiter verbreitet. So, ja, was ist nun das Copyleft? Copyleft ist die Idee oder das Konzept, diese Freiheiten der Software abzusichern. Und zwar unter Benutzung des Urheberrechts. Man benutzt also das Urheberrecht, um zu versuchen, diese Freiheiten weiterhin zu garantieren. Ja, das heißt, man spricht auch von einem rechtlichen Hack in dem Kontext. Ja, und man spricht viel über Freiheiten, aber eben um zu garantieren, dass diese Freiheiten auch in Zukunft für jedermann möglich sind, muss man eben einige Pflichten einführen, damit es nicht gestattet ist, proprietär die Software weiter zu verarbeiten und proprietäre veränderte oder auch unveränderte Versionen davon zu erstellen. Und die Pflichten, bei den Pflichten geht es eben letztlich darum, dass der Quellcode immer zugänglich sein wird, egal ob verändert oder unverändert. Und eben die Sicherstellung, dass man die Freiheiten nicht entfernen kann, die der oder die ursprünglichen Autoren bewusst diesem Stück Software gegeben haben. So, ja, ich persönlich finde das einen sehr guten Interessensausgleich. Ja, man kann da ja unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin der Meinung, Copyleft schützt die Autoren vor, ja, ich würde mal sagen, einseitiger Ausbeutung durch spätere Weiterentwicklungen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie gerade, was weiß ich noch dazu, in meiner Freizeit aus Enthusiasmus irgendwie viel Zeit in irgendein Projekt stecke, eben weil es Open Source ist und weil ich dieses kollaborative Entwicklungsmodell mit den anderen Leuten, die daran mitentwickeln und so weiter, eben vollziehen möchte, dann will ich zumindest nicht, dass irgendwann später jemand hergeht und diese Freiheiten eben wieder entfernt und sagt, naja, ich füge jetzt da noch die 10%, die ich gerade brauche, irgendwie hinzu und dann sind die kompletten 100%, auch mit den 90%, die andere entwickelt haben, nicht mehr freie Software. Und die jeweiligen Anwender oder auch andere Leute sind nicht mehr in der Lage, irgendwie den Quellcode dafür zu erhalten und den zu analysieren, zu studieren, weiterzuentwickeln und so weiter. Ja. Und meine Meinung ist auch, dass das war jetzt besonders elegant, ja, dass Firmen oder Akteure, die das nicht verstehen, dass es ein Ausgleich ist innerhalb des Copylefts, wahrscheinlich auch schwer dazu zu bewegen sein werden, irgendwie an dem kollaborativen Entwicklungsprozess teilzunehmen. Ja, weil das Interesse ist da dann eben eindeutig, irgendwie was zu nehmen und nichts zurückzugeben. Und eine Einbahnstraße ist in meiner Sicht eben freie Software nicht, sondern es geht eben darum, zusammen was zu schaffen, was keiner der einzelnen Akteure alleine hätte schaffen können. Ja, die GNU-GPL gilt als starkes Copyleft, also mit dieser Idee des Copyleft und knüpft Bedingungen an die Verbreitung des Programms, nicht an die Nutzung. Ja? Ich darf also die Software nutzen, so wie ich möchte. Das ist ja auch Teil der freien Software. Nur wenn ich die weiter verbreite, also irgendwie Kopien davon anfertige, die Kopien weitergebe, in welcher Art und Weise auch immer, dann gibt es eben Bedingungen, die daran geknüpft sind. Solange ich den Quellcode verbreite, ist das relativ einfach noch. Ja, egal, ob der Quellcode verändert wurde oder ob er unverändert ist, muss die Lizenz genannt werden. Ich muss also sagen, dass diese Software oder welche Teile oder welche Software der Lizenz, in dem Fall der GNU-GPL, unterliegt. Und ich muss die vollständige Kopie des Lizenztexts beifügen. So, wenn ich jetzt irgendein Open-Source-Projekt aus dem Netz mir als Tarball oder Git-Repository oder was auch immer hole, dann liegt das ja eh schon drin. Das heißt, wenn ich den Quellcode irgendwo weitergebe, habe ich alle Pflichten erledigt. Ja? Nur wenn ich jetzt anfangen würde, die Lizenz zu löschen oder Urhebervermerke zu löschen oder irgend sowas, dann könnte ich irgendwie einen Lizenzverstoß an der Stelle erzeugen. Ist also eher unwahrscheinlich. Ja? Interessant wird das Ganze dann, wenn ich anfange, eben ausführbaren Code Maschinencode, der kompiliert wurde aus dem Quellcode, zu verbreiten. Dann habe ich die obigen zwei Pflichten, also eben die Nennung der Lizenz und die Weitergabe des Lizenztexts, was da ja nicht mehr ganz so automatisch der Fall ist. Wenn ich irgendwie ein Make-Install mache, wird die GPL nicht mit installiert von einem Autoconf-Projekt. Ja, das heißt also, die Binaries haben erstmal keinen Lizenztext dabei, den muss ich explizit hinzufügen, den passenden natürlich auch, der passenden Version der Lizenz. Und eben, und das ist eben der Knackpunkt, ich habe diese neue dritte Pflicht, den Quellcode entweder mitzuliefern, gleich in dem Moment, wo ich den Object Code, das ausführbare Programm, weitergebe. Oder aber, wenn ich das nicht machen möchte, muss ich dann alternativ zwangsweise ein schriftliches Angebot zur Quellcode-Abgabe beilegen. Ja, das ist der sogenannte Written Offer in der Lizenz. In dem schreibe ich also eben, Hallo du, wenn du den Quellcode zu diesem Programm jemals haben willst, innerhalb der nächsten 3 Jahre, das ist die Mindestfrist, die in der GPL-V2 steht, dann wende dich hier und dorthin und dann bekommst du den Quellcode. Ja? Das ist also die Idee dieses schriftlichen Angebots. Der Knackpunkt oder so ein bisschen Unterschied zwischen diesen beiden Optionen, A, ich lege den Quellcode gleich bei und B, ich lege diesen Written Offer bei, ist, dass wenn ich den Quellcode gleich beilege oder beifüge, dann bin ich alle Verpflichtungen los ab dem Punkt. Ich muss den Quellcode nur jenen Leuten geben, die den Object Code, das ausführbare Programm, erhalten haben. Hingegen, wenn ich den Written Offer auswähle, dann muss dieser Written Offer jedem Dritten gegenüber offenstehen. Das heißt, jeder auf der Welt, der diesen Quellcode von mir haben möchte, dem muss ich den dann auch geben. Ja, das heißt also, es ist ein Unterschied in der Verpflichtung, muss ich den Quellcode nur denjenigen geben, denen ich auch das Programm gegeben habe, oder muss ich es jedermann geben? Das ist ein Unterschied. Und meiner Meinung nach wäre es für viele Firmen sehr viel einfacher, den Quellcode einfach beizufügen, aber es ist extrem unüblich. Ja? Also in aller Regel hat man den Written Offer als Variante gewählt, warum auch immer, vielleicht weil man den Quellcode gar nicht fertig zusammen vorbereitet hat oder was auch immer, sich da noch ein bisschen Zeit schinden will oder weil man irgendwie die paar Bytes sparen will, was ja heutzutage bei in Zeiten von DVD-ROMs und so weiter, wo Handbücher drauf liegen, ist das ja alles kein Problem mehr. Aber gut, warum ist jetzt nicht die Frage. So, jetzt ist die Frage, was ist Verbreitung? Also wann treten diese Pflichten überhaupt ein? Wenn ich also die Software vertreibe auf Datenträger, ja, das kann jetzt irgendwie CD-ROM, DVD-ROM, USB-Drive, Floppy-Disk, Lochkarten, was auch immer sein, ist aber halt auch der Flash-Chip in Embedded Devices. Also der Flash-Chip, der eingelötet ist in meinem Videorekorder, Fernseher, Smartphone, NAS, was auch immer, ist auch ein Datenträger und Software, die da drauf ist, ist auch eine Verbreitung der Software, wenn dieses Gerät den Eigentümer wechselt oder überhaupt. Das ist auch Verbreitung. Auch wenn die Software nicht, ich wiederhole die Frage kurz für die Aufzeichnung, die Frage war, wie das ist mit einem Mask-ROM, das nicht verändert werden kann. Ja, auch dann in diesem Fall muss der Quellcode zur Verfügung gestellt werden. Die Lizenz macht da keinen Unterschied. Ist, auch wenn der ausgedruckt auf Papier weitergegeben wird, gibt es na gut, dann hat man eh den Quellcode schon, dann muss man noch die Lizenz nehmen, ist ein bisschen hypothetisch jetzt. Aber egal in welcher Form, so, ja. Als kurioses Beispiel habe ich hier auch noch, gut, gehen wir erstmal auf Download. Download ist also im deutschen Urheberrecht die öffentliche Zugänglichmachung. Ist auch eine Form der Verbreitung und benötigt die Zustimmung des Urhebers und damit müssen die, und die Zustimmung des Urhebers ist quasi in der GPL so formuliert, dass ich diese Pflichten einhalten muss. Damit gelten die Bestimmungen auch beim Download. Wenn ich also als Hersteller eines Embedded-Geräts meine Firmware auf dem Gerät mit ausliefere und sie zum Download als Update bereithalte, sind das 2 getrennte Vertriebswege, in denen beiden getrennt immer die Verpflichtungen eingehalten werden müssen. Das sind auch 2 getrennte Verletzungshandlungen im Zweifelsfall. So, kurioser sind dann so Fälle wie, naja, der Satellitenreceiver bekommt sein Update über den MPEG-Transport-Stream, der da vom Astra runterfällt, ist auch Verbreitung der Software. Ja. Gibt alle möglichen Verbreitungswege für Software in unterschiedlichster Art und Weise. Ja, letztlich ist es egal, wie das passiert, sobald die Software von A nach B geht und da irgendwo eine Vervielfältigung mit eine Rolle spielt, greift das Urheberrecht und greift damit dann auch die Verpflichtung oder die Verpflichtungen aus der GPL. Es ist auch egal, ob das jetzt kommerziell oder nicht kommerziell ist. Der einzige klitzekleine Unterschied ist, wenn ich nicht kommerziell GPL-lizenzierte Software verbreite, dann darf ich das schriftliche Angebot zur Quellcode-Abgabe eines Vorlieferanten durchreichen. Ja, also angenommen, ich gebe jetzt eine Debian-CD nicht kommerziell irgendwie meinem Nachbarn, dann darf ich das, weil auf der Debian-CD sozusagen draufsteht, wie komme ich an die Sourcen ran, die zu dem gehören, zu dem GPL-Teil, der da drin ist. Würde ich das kommerziell machen, hätte ich aber selber die Pflicht, auch die Sourcen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich müsste mir sozusagen den Source-Mirror von Debian runterholen und den dann irgendwie im Zweifelsfall auf Anfrage irgendwie bereitstellen und müsste auch selber ein Angebot mit abliefern. Weil der Hintergrund dieser Verpflichtung ist, ich kann ja nicht dafür, ich kann ja nicht garantieren, dass auf dem Debian-Server oder in welchem Beispiel auch immer das noch liegen wird in der Zukunft oder dass die das nicht morgen abschalten. Das ist ja außerhalb meiner Kontrolle. Deshalb bin ich als derjenige, der die ausführbare Software verbreitet, in der Pflicht, die genau zu dieser ausführbaren Version der Software passenden Quellcode bereitzustellen und den entweder mitzuliefern oder halt im Nachgang zugänglich zu machen. Ja. Und es ist auch tatsächlich wichtig, dass es genau diese Version ist. Ja, sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn, wenn irgendjemand das selber wieder neu übersetzen will und daran weiterentwickeln will, wenn da irgendwelche Bugfixes fehlen, dass andere Versionsstände sind, macht ja alles keinen Sinn. So, jetzt muss also dieser Source Code mitgeliefert werden. Dann ist die Frage, ja, welcher Source Code denn? Der sogenannte vollständige korrespondierende Quellcode. Ja, Complete and Corresponding Source Code. Und da geht es eben genau darum, dass die Version, exakt die Version, die zum Bauen dieses Binaries, dieses ausführbaren Programms benutzt wurde, dass die im Quellcode zur Verfügung zu stellen ist. Und das ist eben auch was leider in der Praxis oft vernachlässigt wird. Da gibt es dann irgendeinen Quellcode, der irgendwann mal zu irgendeiner Firmware-Version gepasst hat, aber halt nicht zu den 10 vorher und zu den 10 nachher. Und wenn man dann kein vernünftiges Versionskontrollsystem und dann keinen vernünftigen Release-Prozess hat, dann ist es natürlich auch schwierig, sowas im Nachhinein noch irgendwie wieder herzustellen. So. Bei einem jetzt zum Beispiel in C geschriebenen Programm beinhaltet das die C-Dateien, die Header-Dateien, die Make-Files sind auch Teil des Quellcodes, die werden als sogenannte Scripts to Control Compilation and Installation in der Lizenz bezeichnet. Auch sowas wie die Compile-Time-Konfiguration, also die Kernel-Config oder irgend sowas, ist Teil dessen, was abzuliefern ist von demjenigen, der eben diese Pflicht auferlegt bekommt. Ja, und wenn man so ein bisschen von dem Text weggeht, ich meine, die Lizenz dient ja nicht ihrer selbst, sondern die hat ja den Zweck, dass andere Leute in die Lage versetzt werden, diesen Quellcode verwenden zu können. Und wenn man dann ein bisschen sich einen Schritt zurückgeht von dem genauen Wortlaut, dann kann man sich das eigentlich ganz einfach erklären, was muss ich nicht liefern? Naja, alles, was derjenige halt braucht, um das zu bauen, jetzt ausgenommen irgendwie dem Compiler und der Bildumgebung oder so. Ja? Aber das ist im Prinzip das, was die Lizenz will. Die Lizenz will den Empfänger dieser Software in die Lage versetzen, das neu zu übersetzen und zu bearbeiten. So, jetzt gibt es unterschiedliche Lizenzversionen. GPL Version 2, GPL Version 3. Meine Erfahrungen im Bereich der Durchsetzung beziehen sich alle auf die GPL Version 2, weil das jene Lizenz ist, die auf den Linux-Kernel anzuwenden ist. Linux-Kernel ist nur unter der GPL Version 2 veröffentlicht, nicht unter anderen Versionen. Es gibt aber seit 2007 eine neue GPL Version, die GPL Version 3. Da gibt es Debatten und Flame Wars und alles Mögliche drumherum. Das kann man jetzt in dem Vortrag hier nicht wiedergeben. Im Grunde ist die Idee eine Anpassung und Konkretisierung der damals schon 15 Jahre alten GPL Version 2. Und es gibt jede Menge Unterschiede im Detail, aber im Prinzip will die Version 3 genau das gleiche wie die Version 2. Sie will sicherstellen, dass die freie Software frei bleibt und es gibt Pflichten, die beim Verbreiten der Software greifen. Und der muss auch bei veränderten und unveränderten Programmen zur Verfügung gestellt werden. So, die genaue Ausgestaltung, man darf jetzt auch explizit das irgendwie übers Netzwerk den Source Code anbieten, wohingegen in der GPL Version 2 konnte man sich das noch nicht vorstellen, dass man das macht. Deswegen steht da hier dieser Written Offer und man muss das bereitstellen auf einem Medium Commonly Used for Information Interchange, also ein, ja, ist jetzt die Frage, ist das Internet ein Medium, auf dem üblicherweise Software oder Informationen ausgetauscht wird? Da kann man sich jetzt drum streiten und um das eben zu klären, steht in der Version 3 dann eben drin, ja, man darf das auch von einem designierten Ort im Netz irgendwie zum Download anbieten. Ja, das sind halt so Klarstellungen und andere Dinge in der Version 3. Gut. Es gibt noch andere Lizenzen, die auch ein starkes Copyleft haben. Wir haben die GNU-LGPL, die Lesser General Public License, die im Gegensatz zur GPL erlaubt, dass die LGPL-lizenzierte Programm mit einem anderen Programm unter einer anderen Lizenz verlinkt wird und ein abgeleitetes Werk aus diesen beiden Programmen oder mehreren Programmen geschaffen wird. Und die Copyleft-Bestimmungen beziehen sich dann nur auf jenen Teil, der unter der LGPL lizenziert ist, aber nicht auf die anderen Programme oder Programmteile, die unter anderen Lizenzen stehen. Ja, vom Text her ist die LGPL teilweise konkreter und, finde ich, einfacher verständlicher als die GPL V2. Es gibt da zum Beispiel auch eine Klarstellung, was passiert mit Inline-Funktionen, ja, weil Wenn ich jetzt eine Bibliothek habe und ich verwende die und die Bibliothek hat in ihren Headern irgendwelche Inline-Funktionen und die Inline-Funktionen übersteigen die urheberrechtliche Schöpfungshöhe und der Compiler packt diese Inline-Funktionen direkt in das ausführbare Programm, was eigentlich unter einer anderen Lizenz stehen soll, dann muss man ja irgendwie definieren, was da passiert. Sonst hat man ja gleich irgendwie Probleme. So, die LGPL ist also eine GPL-. Dann gibt es die AGPL, das ist die GPL++. Die erweitert die Pflichten über jene Pflichten, die in der GPL stehen. Und zwar erstrecken sich die Pflichten jetzt nicht nur an jemanden, der die Software weitergibt, sondern sie erstrecken sich auch auf jene Leute, die Software as a Service in einem Netzwerk irgendwo zur Verfügung stellen. Und wenn Anwender mit dieser Software über ein Netzwerk interagieren, dann muss auch der Quellcode zu dieser Software zur Verfügung gestellt werden. Ja, Hintergrund ist einfach der, dass Software as a Service und andere Buzzwords, wo eben Software nicht mehr auf dem eigenen Rechner ausgeführt wird, sondern auf anderen Rechnern immer populärer wird. Und da findet ja keine Verbreitung der Software mehr statt. Das heißt, eine Firma kann also jederzeit beliebige Veränderungen an einer GPL-lizenzierten Software machen und muss die dann nicht mehr veröffentlichen, weil die Software wird ja nicht verbreitet. Die Leute interagieren ja nur mit der Software übers Netzwerk. Und um sozusagen hier eine neue Lizenz zur Verfügung zu stellen für diesen Anwendungsfall, für Leute, die auch hier eine Pflicht haben möchten, dass Weiterentwicklungen immer im Quellcode zur Verfügung gestellt werden der Allgemeinheit, gibt es die AGPL als erweiterte GPL sozusagen. So, ja, hat man jetzt also GPL-Verletzungen, was passiert? Wird jetzt also die GPL-lizenzierte Software verbreitet, ohne dass die Bedingungen eingehalten werden der Lizenz, dann erlischt die Lizenz. Da ist eine sogenannte automatische Beendigungsklausel drin. Das heißt also, in dem Moment, wo ich gegen die Lizenz verstoße, verliere ich die Lizenz insgesamt. Was das konkret für rechtliche Konsequenzen hat, darüber streiten sich die Leute im angloamerikanischen Rechtsraum und im europäischen Rechtsraum. Das ignorieren wir jetzt mal, sie erlischt. Die Verletzung des Urheberrechts der Autoren an dieser Software, die dann der Fall ist, zieht halt zivilrechtliche und auch theoretisch zumindest strafrechtliche Ansprüche nach sich. Ja, ist natürlich irgendwie die Holzhammer-Methode, aber ja, ist möglich. Gibt auch andere mögliche rechtliche Folgen, zum Beispiel im Wettbewerbsrecht. Wenn ein Mitbewerber sagt, naja, das ist ja unlauterer Wettbewerb, der hält die Lizenz nicht ein, ich halte sie aber ein, ich habe mehr Aufwand, der spart sich diesen Aufwand, also ist das unlauterer Wettbewerb, der muss man sich gefälligst an diese Lizenz halten von dem Projekt, was wir beide verwenden, aber an dem wir beide nichts entwickelt haben zum Beispiel. Ja, ist meines Wissens nach, ich bin ja nicht der Jurist, ist das noch nicht in Deutschland irgendwie ausprobiert worden, aber dass die Ansprüche bestehen, theoretisch, darüber gibt es juristische Veröffentlichungen. Auch gibt es ein Rückgaberecht. Also wenn ich jetzt als Kunde irgendwo ein Produkt kaufe, angenommen ich kaufe jetzt einen Fernseher, stelle fest, da ist Linux drauf und ich kriege den Quellcode nicht, habe ich eigentlich ein Rückgaberecht, weil ich habe ein Produkt mit Rechtsmängeln eingekauft und muss das Produkt zurückgeben können, weil ne, ich habe das ja vielleicht sogar gekauft, weil da Linux drauf ist und weil ich weiß, anhand der Lizenz kriege ich da den Quellcode dazu. Das kriege ich jetzt nicht, also muss ich das Produkt auch zurückgeben können. Ja, weiß ich nicht, ob das jemand schon mal ausprobiert hat und ob gar auf dem Rechtsweg, aber so rein von der Theorie her muss das gehen. So, was sind jetzt die zivilrechtlichen Folgen? Das ist das, worum es in der Realität dann am häufigsten geht. Gibt es also zunächst den sogenannten Unterlassungsanspruch. Das heißt, ich als Urheber habe den Anspruch darauf, dass derjenige, der mein Urheberrecht verletzt, das unterlässt, weiter zu tun. Das heißt also sozusagen, er macht das nicht weiter. Heißt also konkret, wenn das jetzt zum Beispiel ein Embedded-Gerät wäre, gehen wir wieder irgendwie auf den digitalen Videorekorder oder irgend sowas, ja, dann dürfte der ab diesem Zeitpunkt, wo dieser Unterlassungsanspruch wirksam wird, nicht mehr verkauft werden, es sei denn, es würden die Bedingungen der Lizenz eingehalten. Ja, was natürlich schon ein gewisser wirtschaftlicher Druck auf die Hersteller und Händler und so weiter dann ist. Es gibt einen Anspruch auf Schadenersatz für den wirtschaftlichen Schaden der Verletzungshandlung. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig bei freier Software, wenn es nicht Dual Licensing oder sowas gibt. Ja, wie wird er überhaupt beziffert in der Höhe? Also dem Grunde nach besteht dieser Anspruch, aber es ist natürlich schwierig, den zu quantifizieren. Wenn jetzt aber eine Firma, sagen wir, wie MySQL ist ja so ein Beispiel, die haben früher eben zumindest alternative Lizenzen neben der GPL-lizenzierten Variante ihrer Software verkauft, gegen Geld. Und da kann ich natürlich klar sagen, naja, die haben die GPL-lizenzierte Variante verwendet und haben nicht diese andere Lizenz von uns gekauft, also ist uns ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von der Lizenzgebühr entstanden. Da ist es einfach, den zu quantifizieren. So, dann gibt es Aufwandsersatz für Kosten, einmal für die rechtliche Durchsetzung, da gibt es Anwaltskosten, da gibt es Testkaufkosten und Ähnliches. Es gibt auch die Re-Engineering-Aufwände, also man muss ja erstmal sozusagen diesen Verstoß nachweisen. Da muss man Untersuchungen anstellen, möglicherweise muss man irgendwelche Mechanismen umgehen und irgendwelche Images entschlüsseln und komische Dinge tun, damit man überhaupt mal sozusagen den Nachweis führen kann. Das kann unter Umständen komplexer sein, kann also schon mal auch irgendwie nicht nur ein Tag, sondern auch mal eine Woche oder zwei sein. Möglicherweise auch Gutachten, wenn man da jetzt noch irgendwie einen Gutachter bestellt, sozusagen, der da ein Gutachten dazu schreibt. Im Grunde nach. Ja, ich werde das jetzt nicht alles wiederholen können für die Aufzeichnung. Es tut mir leid, danke für die Eingabe, aber ich, ja, also im Grunde ja, ich sage nicht, dass es eine erschöpfende Aufstellung sämtlicher, ich bin noch nicht der Jurist, es ist eine erschöpfende Aufstellung aller möglichen Ansprüche, aber es sind so die geläufigen. Konkret ist jetzt eigentlich dieses Leid hier, die zivilrechtlichen, der Unterlassungsanspruch ist eigentlich das, was hauptsächlich geltend gemacht wird. Und der Aufwandsersatz, der Auskunftsanspruch, zu dem ich gleich noch komme, klar, Schadenersatz, da kann man philosophieren, aber es ist mir jetzt nicht bekannt, dass da schon mal in der Praxis irgendwie sehr viel Präzedenzfälle gegeben hätte. Gut. Der Auskunftsanspruch kann für die Firmen auch unter Umständen irgendwie unangenehm sein, weil da sind sie nämlich verpflichtet, dann die Namen aller gewerblichen Abnehmer und ich glaube auch die Stückzahlen zu nennen, was sie da so verkauft haben. Mit dem Hintergrund, dass man natürlich dann hinter diesen ganzen anderen Abnehmern auch rechtlich nachgehen kann. Ja? Also wenn jetzt der Hersteller an Mediamarkt verkauft hat, dann kann man natürlich auch hinter Mediamarkt noch hergehen und Mediamarkt hat an irgendjemand anders verkauft, dann geht man hinter denen her. Also ja, ist natürlich die Frage, will man das, macht das Sinn? Das ist nochmal eine andere Frage, aber so vom Recht her hat man eben diesen Anspruch, diese Auskünfte zu bekommen und da sind Firmen mit ihren Geschäftsgeheimnissen natürlich auch immer und ihren Kundenbeziehungen, die sie nicht gefährden wollen, natürlich auch immer sehr empfindlich so. Das ist die Frage, wer kann diese Ansprüche geltend machen? Die urheberrechtlichen Ansprüche kann der Urheber oder die Urheber geltend machen. Und da gibt es im deutschen Urheberrecht dann noch so ganz interessante Unterscheidungen zwischen dem sogenannten Miturheber und dem Bearbeiterurheber. Ja, es ist also ein Unterschied, ob sich drei Personen zusammensetzen und gemeinsam darüber brüten, wie sie jetzt ein Programm schreiben und es dann nach dieser gemeinsamen Ausbrütung implementieren. Oder wenn die Person A erstmal was schreibt, das veröffentlicht und dann die Person B daran eine Bearbeitung vornimmt. Das sind unterschiedliche Vorgänge im Recht. Und bei einer Miturheberschaft, also wenn drei zusammen sich an den Tisch setzen und gleichzeitig an etwas entwickeln, dann dürfen die nur gemeinsam ihre Ansprüche geltend machen. Beim Bearbeiterurheberrecht darf jeder Bearbeiter einzeln Ansprüche geltend machen, ohne dass die anderen damit im Boot sitzen. Weil jeder Bearbeiter einzeln ein Bearbeiterurheberrecht erwirbt an dem, was er da macht. Und bei Open-Source-Projekten, zumindest komplexeren, die länger existieren, man nehme jetzt den Linux-Kernel, ja, kann ja keiner sagen, diese Hunderte von Entwicklern, von denen manche schon tot sind, irgendwie, die haben sich alle einmal irgendwo getroffen und haben das alles so durchdesignt und haben das dann zusammen entwickelt, sondern nein, da hat einer hat das mal veröffentlicht und dann irgendjemand anders checkt den Git-Tree aus, bearbeitet irgendwas dran, schickt das wieder zurück und so weiter. Also ist es Bearbeiterurheberrecht in den meisten Fällen von zumindest größeren Open-Source-Projekten. So. Ja, dann gibt es andere Ansprüche, die andere geltend machen können, eben wettbewerbsrechtliche durch Wettbewerber, Ansprüche durch Kunden und so weiter. Aber geht also erstmal um den Urheber. So. Ja, wo kann man die dann geltend machen? Naja, bei jedem zuständigen Gericht. Wenn die Produkte online verbreitet werden, dann ist es in Deutschland einfach, weil dann kann man sich einen Gerichtsstand aussuchen. Kann man also zu jedem beliebigen Gericht gehen. Wenn die Firmen im Ausland sitzen, was macht man dann? Naja, wenn die keine Niederlassung in Deutschland haben, kann man sie erstmal nicht greifen rechtlich. Aber es wird ja oft irgendwelche Importeure, Händler, Distributoren, sonstige geben, die dieses Produkt in Deutschland vertreiben. Und die sind rechtlich dann genauso haftbar wie der Hersteller. Ja, ein Händler mag zwar nicht wissen, was da für Software in dem Produkt drin ist, aber er ist trotzdem dafür verantwortlich, dass es keine Rechte in Deutschland verletzt. Ja, Frage dorthin. Ich bin jetzt nicht der Jurist, aber ich gehe davon aus, dass es irrelevant ist, weil wenn ein Endkunde in Deutschland online auf einer Webseite irgendwas macht, dann kann der, nach meinem Erkenntnisstand, kann der Gerichtsstand immer ausgesucht werden an der Stelle. Ja, weil es von jedem Ort in Deutschland aus diese Software herunterladbar ist, ist, glaube ich, so die rechtliche Konstruktion dafür. Ja, natürlich nur dort, wo man Internet hat, aber gut. Das ist wieder ein anderes Problem. Gut. Wenn man dann also hinter solchen Importeuren, Distributoren und so weiter in Deutschland hergeht, was ich auch gemacht habe im Zweifelsfall, dann transformieren die sozusagen den rechtlichen Druck, der dann in Deutschland existiert, in wirtschaftlichen Druck auf diese Zulieferer, die im Ausland sind. Ja, die mögen zwar auch, also angenommen jetzt, was weiß ich, hier sagen wir, die Deutsche Telekom kauft einen Router in China ein und verkauft den als Speedport sonst irgendwas. Soll ja alles schon vorgekommen sein. Dann kann die Deutsche Telekom natürlich auch wahrscheinlich nur sehr unwahrscheinlich in China irgendwelche Ansprüche geltend machen und die erfolgreich durchsetzen gegen einen chinesischen Zulieferer, zumindest nicht absehbar und nicht mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber die Deutsche Telekom hat halt dann den Druck, dass sie sagt, naja, bei euch bestellen wir nichts mehr, wenn ihr das nicht löst. So, ja. Und das ist dann halt der wirtschaftliche Druck. So, was sind jetzt so meine Erfahrungen, nachdem wir sozusagen diesen ersten Teil durch haben? Ja, ich hatte jahrelang beim Linux Kernel mitentwickelt, habe dort Bearbeiter-Urheberrecht und auch an einzelnen Programmteilen, das ist die Frage, was sind Programm-Urheberrechte, habe da persönlich irgendwie Zeit reingesteckt, eben in einem Glauben oder in einem Verständnis, dass das kollaborative Softwareentwicklung ist und dass alle sich an die Lizenz halten und dass das toll ist. Und dann in 2003 gab es so die ersten Geräte, die mir zumindest bekannt wurden. Das waren diese Linksys WRT54G, die berühmten ersten Linux-basierten WLAN-Router, die eben mit Linux und Netfilter IP Tables ausgeliefert werden und die Lizenz nicht eingehalten wird. Da gab es dann ein paar Leute, rund um, war natürlich nicht nur Linux, ja, waren ja alle möglichen anderen Programme auch drin. Und dann gab es bei der Free Software Foundation in der USA so eine lose Gruppierung von Leuten, die versucht haben, da auf Linksys einzuwirken. War damals noch nicht Cisco. Hat aber nicht so wirklich irgendwie das Gefühl gehabt, dass es da vorangeht. Und dann dachte ich mir, na gut, probieren wir doch mal aus, das irgendwie in Deutschland durchzusetzen gegen die deutsche Niederlassung, weil die Produkte ja auch in Deutschland vertrieben werden. Zu dem Zeitpunkt hatte das noch niemand vorher gemacht, aber naiv wie man ist, muss man das natürlich mal ausprobieren. So, ist man ja gewohnt als Entwickler, dass man irgendwelche neuen Dinge mal ausprobiert und schaut, ob sie funktionieren. Gut, wie geht das jetzt zeitlich los? Also wir haben den ersten Schritt, der Schritt 0, wir müssen erstmal feststellen, dass überhaupt ein Verstoß vorliegt. So, dazu machen wir einen Testkauf, das ist Software oder ein Embedded Device oder was auch immer. Ich muss erstmal sozusagen die Software bekommen und sie auf dem Wege erhalten, wie sie denn normalerweise verbreitet wird. Dann gucke ich, ist da ein Lizenzhinweis, ist der Lizenztext enthalten, muss ich mir die Anleitung anschauen, ob eine CD beiliegt mit der Anleitung oder gibt es ein Benutzerinterface. Jeder, der schon mal beim Android-Telefon nach der GPL gesucht hat, wird wissen, wie angenehm das ist, das zu finden. Aber man kann es finden. Das Kurioseste war mal irgendwann ein Lexmark Print Server. Da war im ROM-File-System der License.txt drin. Das hat man aber nur gesehen, wenn man dieses ROM-File-System aus der Firmware raus extrahiert hat. Also da gab es kein User-Interface, wie man irgendwie diese Lizenz hätte einsehen können. Ja. Physisch war sie auf dem Datenträger drauf, aber man musste schon Reverse Engineering machen, dass man sie findet. Das ist natürlich sicherlich auch nicht ganz im Sinne der Lizenz. Dann ist die Frage, ist der Quellcode enthalten? Das ist ja meistens sehr schnell zu sehen. Wenn ja, dann ist er vollständig und korrespondierend. Das ist natürlich schon schwieriger festzustellen und auch nur mit gewisser Wahrscheinlichkeit. So richtig hundertprozentig sicher kann man sich da ja nie sein, es sei denn, jemand hat reproducible builds. Wenn nein, wenn also kein Source Code da ist, man möge mir das fehlende N verzeihen, dann muss man also diesen Written Offer wahrnehmen, muss also da hinschreiben, muss sagen, hallo, ich beziehe mich auf diesen Written Offer, ich hätte gerne den Quellcode zur Version XY vom Produkt XYZ, dokumentiert diese ganzen Schritte, schaut sich dann den Quellcode an und so weiter. Und am Ende wird man irgendwie wissen, ob die Lizenzbedingungen eingehalten wurden oder ob es nennenswerte Verstöße gibt. Gut, so, dann hat man den nächsten Schritt, Kommunikation im Vorfeld nenne ich das mal. Man kann jetzt versuchen, den Verletzer auf das Problem aufmerksam zu machen. Also ich habe das oft und viel versucht. Die Erfahrung zeigt, bringt in der Regel nichts. Ja, selbst wenn man, ich war auch schon mal auf der CeBIT und habe Briefe an irgendwie die Rechtsabteilung von Firmen übergeben, an den Ständen. Ich habe, was weiß ich, was ich so alles versucht habe. Ja, auch wenn man tatsächlich es schafft, weil man zum Beispiel sowieso mit dieser Firma in geschäftlichen Beziehungen steht, innerhalb der Firma den zuständigen Produktmanager oder was auch immer verantwortlich oder die Rechtsabteilung oder wen auch immer darauf aufmerksam zu machen, es passiert nichts. So, ja, es gibt Ausnahmen inzwischen, ja, in den letzten Jahren. Es gibt große Firmen, die jetzt eigene Open-Source-Compliance-Abteilungen haben, also bei Siemens oder so. Ja, da gibt es dann Abteilungen, die machen nichts anderes, als sich intern um sowas zu kümmern und dann kann man das denen geben und dann freuen die sich, dass sie da intern was tun können. Sage ich jetzt mal so salopp. Es gibt tatsächlich, also ich hatte tatsächlich Fälle, wo mehr oder weniger die Rechtsabteilung der Firma mir gesagt hat, ja, bitte, bitte tun Sie was so, weil intern, es macht ja keiner was. Also die Rechtsabteilung selber weiß, dass diese Pflichten existieren und würde sie gerne in der Firma durchsetzen, aber niemand hört auf die Rechtsabteilung. Und dann sagt quasi die Rechtsabteilung, ja, dann bitte schicken Sie doch mal eine Abmahnung, weil dann hört vielleicht mal jemand auf mich. So, ja, ist mir schon passiert. So, ja. Das ist natürlich dann schon schön, wenn man sowas erlebt, aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Gut, kommt also dann in der Regel der zweite Schritt, die Abmahnung. Ja, Abmahnung kennen die meisten Leute irgendwie aus eher vielleicht dem Kontext der privaten Urheberrechtsverletzungen von irgendwelchen Filmen, Musikstücken oder Ähnlichem. Ja, ist übrigens sehr interessant, dass diese ganzen möglichen Verschärfungen oder was nicht so alles passiert mit dem Urheberrecht ja auch alle im Umkehrschluss auch für das Lizenzdurchsetzen von freier Software gar nicht so ungelegen sind. In Frankreich gibt es ja so ein Three-Strikes-Gesetz, also wenn man dreimal irgendwie die Lizenz verletzt, wird der Internetanschluss gekappt. Ich frag mich, ob das irgendjemand schon mal mit irgendeinem französischen Telekom-Konzern oder so ausprobiert hat. Es wäre eigentlich mal dringend nötig. Gut. Man macht also da erstmal seine Ansprüche geltend und sagt also eben, ja, das ist mein Recht verletzt worden, hier, ich habe Anspruch auf Unterlassung, bitte erklären Sie eine Unterlassungserklärung und erstatten Sie die Unkosten. So, ja, da setzt man eine Frist, die Frist muss leider in Deutschland, kann man leider sehen, wie auch immer, die meisten Firmen verstehen das immer nicht, sehr kurz gefasst sein, wenn man noch eine einstweilige Verfügung als nächsten Schritt in Erwägung ziehen will. Weil die meisten Gerichte in Deutschland sagen, naja, eine einstweilige Verfügung können wir nur dann erlassen, wenn es dringend ist. Und dringend ist es nur dann, wenn Sie nicht mehr als einen Monat Kenntnis dieser Verletzung haben. So, das heißt also, zwischen dem Tag, an dem ich feststelle, oh, da ist eine Verletzung, und dem Tag, an dem ich letztmalig die einstweilige Verfügung beantragen kann, sind 30 Tage. Und dazwischen muss also die Kommunikation mit dem Anwalt, die Abmahnung, die Rechtsabteilung muss das bei dem Empfänger bearbeiten, es müssen gegebenenfalls irgendwelche Fachabteilungen dazugesungen, ist sehr kurz. Also ist ein sehr kurzer Zeitrahmen, aber ne, den kann ich mir jetzt nicht aussuchen. Wenn ich diese Zeit verstreichen lasse, dann kann ich keine einstweilige Verfügung mehr beantragen dagegen, dann kann ich nur noch, wenn wir gleich noch sehen, ins Hauptsacheverfahren gehen und dann bin ich jahrelang damit beschäftigt, das Produkt ist end of life, bevor überhaupt irgendwie jemals eine Lösung des Problems irgendwie in Sicht ist. So, ja, wenn also die Firma eine Unterlassungserklärung abgibt in dem Fall, dann darf sie das Programm nur noch lizenzkonform verbreiten ab dem Zeitpunkt, weil sonst würde sie ja quasi gegen ihre eigene Unterlassungserklärung widersprechen und eine Verlassungserklärung da haben wir später noch eine Slide dazu, beziehungsweise ein Vorgriff. Der Vertrieb muss umgestellt werden. Je nach Verstoß ist es teilweise aufwendig so. Ja? Weil wenn jetzt da keine Lizenz drin ist oder kein Written Offer und ich habe da irgendwie 10.000 oder was auch immer Stück auf Lager liegen von irgendwelchen Embedded-Geräten, dann muss ich halt irgendwie auf jede Schachtel einen Aufkleber draufkleben oder einen Zettel reinlegen oder sonst irgendwas. So, ja? Ist unangenehm. Finde ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich hätte mich ja im Vorhinein irgendwie damit beschäftigen können und hätte das gleich richtig machen können. Ja, also da kann man dann im Zweifelsfall auch noch irgendwie eine Frist vereinbaren oder was auch immer, wenn die sich vernünftig anstellen bei der Firma, dann kann man sagen, naja gut, okay, dann, was weiß ich, machen wir hier noch eine Übergangsfrist von so und so vielen Wochen oder was auch immer oder Produkte bis zur Seriennummer X dürfen noch abverkauft werden und da kann man verhandlungsmäßig natürlich noch irgendwas machen. aber rein rechtlich ist es dann eben erstmal so, dass ab der Unterlassungserklärung das nicht mehr lizenzwidrig vertrieben werden kann. So. Wenn es keine Unterlassungserklärung gibt, dann kann man eben die einstweilige Verfügung beantragen. Ja, ein normales Gerichtsverfahren dauert eben zu lang oft und die einstweilige Verfügung ist dann die schnelle Möglichkeit, da was zu tun. Beantragt man vor Gericht und die wird erstmal in aller Regel erlassen, ohne dass überhaupt der Beklagte sozusagen irgendwie dazu Stellung nehmen kann. Das ist in Deutschland sehr interessant. Das heißt, man geht zu Gericht, legt da sozusagen seine sogenannten Glaubhaftmachungen vor, macht also glaubhaft, dass da die Lizenz verletzt wurde und so weiter und dann erteilt, wenn das Gericht das alles plausibel ansieht, erteilt das Gericht einseitig eine einstweilige Verfügung gegen diese verletzende Partei, ohne dass die gehört wird vorher. In Deutschland nicht, in anderen Ländern oft. So, das ist das, warum es in Deutschland so angenehm ist, sozusagen jetzt aus Sicht des Entwicklers, der was tun möchte gegen Verletzende, weil man eben keine Sicherheiten hinterlegen muss in dem Fall. Natürlich hat man das Risiko, also wenn ich jetzt zu Unrecht eine einstweilige Verfügung gegen eine Firma bekomme und die Firma deswegen den Vertrieb eines Produkts einstellt und dadurch wirtschaftlichen Schaden erleidet, dann bin ich natürlich dafür haftbar hinterher, wenn irgendwann dann ein späteres Gerichtsurteil rechtskräftig sagt, das war zu Unrecht. So, dann haben die Schaden erlitten und ich muss dafür aufkommen. So, das ist meine persönliche Haftung. So, ja, aber zumindest von vornherein hinterlegen muss ich nichts. So, gut. Wird in der Regel sehr kurz erteilt, so eine einstweilige Verfügung. Man kann dann, also die einstweilige Verfügung untersagt dann dem Verletzenden unter Strafandrohung, ist dann meistens irgendwie, es liest sich immer recht angenehm, so mit irgendwie unter Androhung von bis zu 500.000 Euro Ordnungsgeld oder ersatzweise Haft am Geschäftsführer oder so. Das liest, also ja, ist so, so sieht halt so eine einstweilige Verfügung aus. Ja, das ist halt so, aber gut. Und er sagt das so. Da kann jetzt der Beklagte kann da Widerspruch einlegen, dann kommt es zu einer mündlichen Verhandlung, da kann er dann seine Argumente vortragen und dann kann das Gericht sagen, na gut, die bleibt aufrechterhalten oder wird eingeschränkt oder wird zurückgenommen. Und dann kommt es halt zum Hauptsacheverfahren irgendwann später. Die einstweilige Verfügung ist ja nur erstmal sozusagen ein Hotfix, bis man es im eigentlichen Gerichtsverfahren dann irgendwie aufklären kann. Gut, dann gibt es die Möglichkeit natürlich, also gehen wir mal davon aus, die einstweilige Verfügung ist ergangen oder es gab eine Unterlassungserklärung und das ist jetzt erstmal so und es gibt einen weiteren Verstoß. Dann ist es eine erneute Zuwiderhandlung und wenn das eben eine Unterlassungserklärung war, wir sind wieder bei 3a, also der Unterlassungserklärungsfall, dann ist es ein erneuter Urheberrechtsverstoß, gegen den man natürlich wieder mit Abmahnung und dem ganzen Zeug vorgehen kann, aber zusätzlich hat der Verletzende die Vertragsstrafe aus dieser Unterlassungserklärung verwirkt, weil eine Unterlassungserklärung in Deutschland nur dann rechtlich wirksam ist, wenn in ihr eine Vertragsstrafe vereinbart wird. Es steht quasi drin, wenn ich nochmal in Zukunft verletze, dann muss ich eine Strafe zahlen. Und das ist halt eine Vertragsstrafe, das ist nichts, was an den Staat geht, sondern was an den Urheber geht in dem Fall. Und das hat auch gar nichts sozusagen mit dem Urheberrecht an der Stelle zu tun, sondern es ist einfach ein Vertrag zwischen dem ehemals Verletzenden und dem Urheber, der sagt, na, wenn ihr nochmal verletzt, dann zahle ich eine Summe X. So. Es ist in Deutschland so, wenn man als Autor, wenn ich sage, ich will das gar nicht so, ich brauche das nicht, das macht keinen Sinn, ich möchte das gar nicht, geht nicht, weil das Recht sagt, eine Unterlassungserklärung muss strafbewehrt sein, sonst ist sie nicht gültig. So. Ja, aber was man machen kann, ist, man kann reinschreiben, naja, die Höhe dieser Strafzahlung wird im Zweifelsfall der Entscheidung eines Richters überlassen oder sowas. Ja, das kann man machen, damit das irgendwie nicht so ominös aussieht. Ja. Ja, da gibt es so gängige Sätze. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie beliebige Summen reinschreiben kann. Da gibt es halt quasi im Rechtsgebrauch gibt es da bestimmte Werte, die man da irgendwie nimmt. Und es kommt auch darauf an, ist es die erste oder die zweite Verstoß. Und also gibt's so Richtwerte. Aber ich sage mal, ich würde jetzt in den Verfahren, wo ich war, und in der Unterlassungserklärung, da gibt es zwischen 10.000 und 30.000 Euro oder sowas, ist da so die Größenordnung, die man da, die ich da kenne. Ja. So, wenn denn das dann mal zu dem Fall kam, dass da Vertragsstrafen ergangen sind, habe ich die jeweils gespendet an entsprechende Organisationen im Bereich freie Software oder an Chaos Computer Club oder sonst irgendwas. Oder aber teilweise haben wir dann auch gleich reingeschrieben, dass die Vertragsstrafe zu leisten ist an. Also dass es eben nicht um eine Bereicherung von mir geht, sondern dass im Falle dieses erneuten Verstoßes, dass das Geld irgendwo hingeht, wo es irgendwie sinnvoll verwendet wird und es nicht um irgendwie persönliche Bereicherung geht. Gut. Ja. Es gab dann Erfolge mit GPL-Violations.org in den Jahren. Die meisten Fälle, also wir hatten mehrere hundert, ich glaube um die 300 oder so in den Jahren, die wir irgendwie behandelt haben. Viele sind nie über das Stadium der Abmahnung irgendwie herausgekommen, gab es Unterlassungserklärungen oder die Firmen haben es gleich von sich aus gemacht im Vorfeld noch. Es gab einige Fälle, die vor Gericht mussten. Ich kann jetzt die genaue Zahl nicht mehr sagen. Ich würde jetzt irgendwas sagen zwischen 7 und 10 oder so, die alle erfolgreich gewonnen wurden. Also ist nichts davon ist jemals irgendwie in die Hose gegangen. Ich glaube, allenfalls irgendwann musste ich mal einen Teil der Kosten tragen, aber der Sache nach wurde die GPL immer durchgesetzt. So, ja, das ist jetzt hier eine nicht erschöpfende Liste, kann sich jeder nochmal angucken, der Firmen, die da so auftauchen. Also es geht jetzt hier nicht um irgendwelche kleinen Garagenfirmen, sondern wir haben da also irgendwie Cisco und was weiß ich, Asus und Siemens und Kenwood und was weiß ich. So, ja, so, warum ist das Ganze jetzt wichtig? Und ich muss mich ein bisschen beschleunigen, die Zeit läuft davon. Also es geht nicht darum, hier irgendwie, wie soll ich sagen, den Leuten mutwillig auf die Finger zu klopfen, sondern es ist einfach so, dass jede in einer Gesellschaft jede Regel immer nur dann funktioniert, wenn es ab und zu auch mal irgendwie Sanktionen gibt. Ja, kein Mensch würde sich, 99% der Bevölkerung würden sich nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten, wenn nicht ab und zu mal irgendwo ein Blitzer stünde. So ist halt so, so sind Menschen. Ist ja auch okay. Aber es muss halt dann auch ab und zu mal was dagegen unternommen werden, damit irgendwo ein Risikobewusstsein da ist und damit man auch eine Motivation hat, sich daran zu halten. Weil jeder hat viel Stress und viel zu tun und warum muss man sich jetzt an so komische Lizenzen da auch noch halten? Ja, versteht man schon. Ja, man will auch keine hundertprozentige Kontrolle, aber all diese ganzen Fälle, auch diese 300 oder was auch immer es waren in dem Zeitraum, das ist ja alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, also ich kann ja heute in jeden Technikmarkt gehen oder jeden Online-Händler und ich finde irgendwelche Geräte mit GPL-Verstößen. Das ist ja nicht schwer. So, ja? Ist ja inzwischen, also die kuriosesten, die ich noch hatte, waren irgendwie Fahrradergometer oder so, wo man nicht dran denkt. Ja? Oder was nicht so alles irgendwie freie Software inzwischen hat, denkt man ja gar nicht dran. Ja? Interessant ist es natürlich bei In-Flight-Entertainment. Wie mache ich jetzt einen Testkauf von so einem Flugzeug? Aber das sind dann andere Probleme. Da kann ich dann leider nicht drüber nachdenken. Da müsste ich dann öfter mal Vertragsstrafen annehmen, damit man das irgendwie... Gut, letztlich denken ja Firmen im Sinne von Geschäftsrisiken so. Ja, was ist ein Geschäftsrisiko für mich? Und wenn irgendwas kein Risiko ist, warum soll ich da Aufwand reinstecken? Ist klar, ich muss meinen Profit maximieren, dazu sind Firmen da. Ja, das ist halt alles so. Und das heißt, irgendetwas, was nicht als Risiko wahrgenommen wird, wird auch keinen Aufwand reingesteckt. Und deswegen muss halt auch irgendwie eine Lizenzverletzung irgendwo als Risiko wahrgenommen werden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es eben wichtig ist, auch hin und wieder mal was zu tun, um die GPL durchzusetzen. Warum machen das dann letztlich so wenige? Also es gibt ja irgendwie die Sachen, die ich hier ins Leben gerufen habe, mit natürlich vielen Mitstreitern, aber rechtlich war halt ich immer derjenige, der da im Risiko drin war. Es gibt die Software Freedom Conservancy in den USA, die viel gute Arbeit leistet in den letzten Jahren, vor allem seitdem ich nicht mehr aktiv bin in dem Bereich. Warum machen das so wenige Leute? Ja, gut, nicht jeder Entwickler ist Urheber. Wer den Ende des letzten Vortrags mitbekommen hat, ja, dem Arbeitnehmerurheberrecht, ja, das Urheberrecht an Softwareentwicklungen erwächst dem Arbeitgeber. Ja, schön, wo das so rauswächst. Nicht beim Arbeitnehmer. Das heißt, es gibt viele Leute, die zwar freie Software beruflich entwickeln, aber die gar nicht selber in der Lage sind, diese Rechte durchzusetzen. Gibt jetzt im Open-Source-Bereich auch viel Freelancer, bei denen ist das dann öfter mal anders. In den USA ist es auch öfter mal anders. Also es gibt auch Angestellte in den USA, je nach Vertrag, die aber zumindest sieht man es da ab und zu mal, die Urheberrecht behalten. Ist ein lästiges Thema, man steckt viel Zeit rein und hält einen von der eigentlich technischen Arbeit ab. So. Das ist das Problem. Und man hat dieses finanzielle Risiko. Ja, das ist letztlich der Grund, warum es so wenige machen. So, ja. Gibt da noch die These, dass die Durchsetzung Firmen verängstigt und dass dann keiner mehr Linux einsetzt? Halte ich ein bisschen für übertrieben. Ja, gibt da unterschiedliche Gründe. Aber Lizenzverträge muss ich sowieso immer einhalten. Auch wenn ich proprietäre Software verwende und den Lizenzvertrag nicht einhalte, dann muss ich auch mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Die sind halt dann eher finanzieller Natur als irgendwelche Zettel irgendwo in Boxen reinlegen. Aber Pflichten habe ich immer. So, gut. Gibt noch über Schwierigkeiten. Da überspringe ich jetzt die Slides. Kuriositäten. Ich eigentlich nur den letzten Satz darauf aufmerksam machen. Dieses Produkt enthält die Software Netzfilter-IP-Tabellen, die unter der allgemeinen öffentlichen GNU-Lizenz steht. Stand tatsächlich mal auf D-Link-Produkten irgendwann drauf oder war es Netgear? Ich dachte so, oh, ja. Hat nie irgendjemand von Ihnen gefordert, das da drauf zu schreiben aber, und dann auch noch in Deutsch und den Namen der Software zu übersetzen. Aber gut, ja. So. Ja, man könnte meinen, 13 Jahre nach den ersten Gerichtsurteilen in dem Bereich hätte die Industrie das verstanden. Das Problem ist nur, es gibt immer mehr Firmen, immer neue Firmen, es gibt Personalfluktuationen, es gibt unterschiedliche Abteilungen, die unterschiedliche Dinge tun. Fazit irgendwie, wir haben immer noch sehr viel GPL-Verletzungen. So, ja, und dazu gibt es eben Pläne, GPL-Violations.org wieder zu reaktivieren und dabei die Arbeit ein bisschen von mir wegzunehmen, sondern auch andere Leute das tun zu können lassen. Und das geht eben nur dann, wenn das rechtliche Risiko nicht mehr bei mir liegt. Deswegen soll da ein Verein gegründet werden und der sollen dann Mitglieder, Entwickler sollen da Rechte einbringen können und der Verein sich dann um die Durchsetzung kümmern können. So, das ist der Plan und jetzt gibt es eine Lizenz, Fragen zu stellen, wenn wir denn noch eine oder zwei Minuten haben.
Zwei Minuten haben wir.
Sehr schön. Ja, ich gleich hier vorne.
Die GPL ist natürlich eine wichtige Lizenz und das ist schön, dass der Code, den ich vielleicht sowieso schon habe, auf meiner Festplatte mir dann nochmal irgendwie zugespielt wird. Nutzt mir aber häufig nichts, wenn ich die Firmware des Gerätes gar nicht flashen kann. Ich weiß nicht so richtig, ob sozusagen die GPL hier nicht... Also ob die nicht weitgreifend genug ist, weil ich kann meine Rechte nicht wahrnehmen. Ja, also was habe ich davon, dass ich mit diesem selben Quellcode, den ich vom FTP-Server holen kann, mir einen eigenen Apache konfigurieren kann, aber ich kriege den auf dieses Gerät nicht drauf, da ist eine Sicherheitslücke, ich kann es nicht patchen, ich kann es nur wegwerfen. Und das ist heutzutage ein immer größeres Problem.
Ja, da gibt es genau die GPL3, die eben sagt... Man darf, wenn man kryptografische Mechanismen zum Boot, also zum Secure Boot oder wie immer man es nennen mag, Dongle Boot, T-Volization, wie auch immer, verwendet, dass dann entweder die Schlüssel rausgegeben werden müssen oder dem Anwender die Möglichkeit gegeben werden muss, eigene Schlüssel zu installieren. Ja, das Problem ist halt nur, dass, also jetzt das Problem aus dieser Sicht ist, dass der Linux-Kern unter GPLv2 steht und nicht unter GPLv3. So, ja. Würde da Software drin zum Einsatz kommen, zum Beispiel neuere Samba-Versionen, neuere Busybox-Versionen, was auch immer, die unter GPLversion 3 stehen, dann habe ich eben genau diese Möglichkeit. Aber es hängt halt von den Entwicklern ab, unter welcher Lizenz sie diese Software gestellt haben. Und ja. Aber im Prinzip, die GPL versucht da schon die Realität einzuholen, aber es müssen halt auch die Entwickler mitmachen.
Ja, ich wollte noch eine kurze Anmerkung machen. Du hast gesagt, man kann erfolgreich gegen die GPL klagen. Nach meinem Verständnis würde ich sagen, du konntest erfolgreich gegen die GPL klagen, weil du halt auch in der Lage warst, durch deine einstweiligen Verfügungen wirtschaftlichen Druck auf die Firmen auszuüben. Denn ich habe ja 2001 mal versucht, bei einem reinen Softwareprojekt, was halt illegal benutzt worden ist, zu klagen. Und das Ergebnis ist, das waren kleine Firmen, die haben sich einfach dann aufgelöst und es oder sie hatten keine zustellfähige Adresse und solche Sachen. Das heißt also, ich denke mal, klappen tut es, wenn die Firma groß genug ist, sie auch ein Interesse daran hat, diese Klage zu überleben und wenn man zusätzlich halt Möglichkeiten hat, wirtschaftlichen Druck auszuüben. Und da bist du halt derjenige gewesen, der halt anscheinend als erster diese ganzen Eigenschaften auf sich vereinigen konnte und es auch getan hat.
Ja, gut. In der Regel gehe ich davon aus, dass Firmen beliebige Rechtsstreite überleben wollen, möchten eigentlich. So, also von daher, gut. Ja, ich weiß nicht, wir werden keine Zeit mehr haben, leider. Ja, die Tür geht schon auf.
Also eine Minute haben wir noch.
Eine, gut, dann nehmen wir mal hier drüben eine Frage. Ja,
es war eine ganze Zeit die Rede von Quellcode. Wie sieht es aus mit Schaltplänen?
Ach, das ist ein ganz anderes Thema, weil... Schaltpläne an sich, also für Programmcode gibt es ein explizites Urheberrecht. Ja? Für Schaltpläne, da gibt es eigentlich, es ist schwierig. Es gibt ein Halbleiterschutzrecht, das geht es aber konkret um sozusagen die die Strukturen auf dem Silizium, die aufgeätzt werden. Aber bei Konstruktionszeichnungen, zum Beispiel die Konstruktionszeichnung von irgendeiner Maschine, ist nicht urheberrechtsschützensfähig so. Ja? Da kann ich Patente oder irgendwas auf die Mechanik haben in der Maschine, aber die Konstruktionszeichnung einer mechanischen Maschine hat keinen urheberrechtlichen Schutz. Also das ist ein ganz anderes Thema als Software. Es ist leider eine komplett andere Domäne, so aus der rechtlichen Sicht.
Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Wir machen um 12 weiter im nächsten Vortrag.